MENA Watch, der unabhängige Nahost-Think-Tank.
Ja, ich darf jetzt herzlich Erin Güvercin begrüßen, Journalist und Autor, Buchautor, Gründer oder Mitgründer der Alhambra-Gesellschaft in Deutschland. Herr Güvercin, Sie gelten als einer der bekanntesten Kritiker des politischen Islam in Deutschland. Vor allem was die muslimischen Moscheeverbände, vor allem die türkischen Moscheeverbände betrifft. Ich möchte mit einer persönlichen Frage beginnen. Sie werden sehr viel angegriffen auf Social Media, wenn man das durchscrollt und Sie werden attackiert. Wie geht es Ihnen gegenwärtig mit diesen Angriffen? Wie reagieren Sie darauf?
Das ist gar nicht so eine neue Erfahrung. Also wenn man schon seit langen Jahren mit diesen Themen sich beschäftigt, dann lernt man mit der Zeit etwas nüchterner mit Angriffen umzugehen. Ich bin mit diesen Themen ja schon weit über 10, 15 Jahre beschäftigt. Ich publiziere zu diesen Themen. Ich äußere meine Meinung zu ganz unterschiedlichen Fragestellungen, die das muslimische Leben in Deutschland oder in Europa betreffen. Und dann lernt man halt relativ frühzeitig mit persönlichen Angriffen souveräner umzugehen, weil es ist nicht so ganz einfach, alle möglichen Akteure, die es so in diesem Diskursfeld, Muslime in Deutschland oder Europa oder wenn es um das Thema politischer Islam oder Islamismus geht, da darf man sich nicht so diese Vorstellung irgendwie haben, dass man alle möglichen Akteure irgendwie abholen kann, sondern da wird es immer Akteure geben im gesellschaftlichen Diskurs, die ihn die einen in die eine oder andere Schublade drängen wollen, die einen auf weil man einfach nur seine Meinung zu bestimmten Themen kundtut, die dann versuchen, jemanden persönlich zu diskreditieren oder anzugreifen. Das ist kein neues Phänomen und das lässt mich eigentlich relativ kalt.
Hat sich die Qualität verändert, ich sag mal, seit dem 7. Oktober, seit dem Angriff der Hamas? Die sind ja doch, positionieren sich sehr gegen die Hamas und haben auch sich auf die Seite im Prinzip Israels gestellt, ist da die Qualität der Angriffe anders geworden, beziehungsweise anders gefragt, ist es aggressiver geworden?
Also gerade wenn es um das Thema Palästina geht insgesamt, und das war auch vor dem 7. Oktober der Fall, wenn man sich kritisch äußert zu Terrororganisationen wie die Hamas oder grundsätzlich auch wie Muslime mit diesem Thema Palästina seit langen Jahrzehnten irgendwie umgehen, wie ideologisch sie dieses Thema ansprechen oder wie bestimmte islamistische Akteure diese ganze Nahost-Thematik für ihre ideologische Agenda schon seit langen Jahrzehnten instrumentalisieren. Wenn man sich zu diesen Dingen kritisch äußert, dann wird man immer als Nestbeschmutzer, als Verräter, als Handlanger der Zionisten dargestellt. Das war auch vor dem 7. Oktober so. Also ich kann mich erinnern, dass es, ich glaube, das war 2014 oder 15, da gab es wieder gewaltsame Auseinandersetzungen im Gazastreifen. Dort hatte ich einen Radiobeitrag für Deutschlandradio Kultur verfasst, wo ich sehr kritisch mit der Terrororganisation Hamas und wie die Ideologie der Hamas in der muslimischen Community, teilweise auch in Europa, relativiert, ja sogar romantisiert wird. Auch damals habe ich heftige Reaktionen aus der muslimischen Community erlebt. Also ganz neu ist das nicht, aber nach dem 7. Oktober hat das eine ganz andere Qualität bekommen. Wir sehen ja seit dem 7. Oktober, dass es eine enorme Enthemmung gibt in der Rhetorik bei vielen muslimischen Milieus in Europa. Und wir sehen halt auch ganz unterschiedliche islamistische Akteure, die auch untereinander sich nicht gerade wohlgesonnen sind. Aber seit dem 7. Oktober sehen wir, dass diese ideologischen Gräben, die es unter verschiedenen islamistischen Akteure gibt, eher in den Hintergrund geraten und dass der gemeinsame Feind, das mag der Staat Israel sein, das mag auch die jüdische Community insgesamt sein, dass dieser gemeinsame Feind selbst islamistische Akteure, die sich eigentlich gegenüber nicht gerade wohlgesonnen sind, dass da interessante Allianzen auch stattfinden.
Dass die teilweise aufgehoben worden sind.
Absolut, absolut. Und das, und ich persönlich, und ich kenne auch viele andere Leute, die sich da am 7. Oktober und nach dem 7. Oktober sehr eindeutig positioniert haben, dass sie eine ganz andere Form und eine ganz andere Intensität von Anfeindungen erleben, in der Tat.
Kann man sagen, oder beziehungsweise können Sie sagen, wie sich die, Sie haben es ja schon ein bisschen angedeutet jetzt, dass diese Trennlinien zwischen politischem Islam, sehr fundamentalistischen Auslegungen bezüglich Israel und antisemitische Äußerungen, dass das Mainstream geworden ist, kann man das so sagen?
Also das, was ich zumindest seit dem 7. Oktober massiv beobachte, ist, dass selbst Muslime, die gar keinen Bezug zu diesem Bereich politischer Islam oder Islamismus je hatten, dass sie aufgrund der Entwicklungen im Nahen Osten und vor allem auch die Auswirkungen hier bei uns in Deutschland oder in Europa generell, dass sie empfänglicher geworden sind für antisemitische Narrative, die durch islamistische Akteure seit dem 7. Oktober noch aggressiver kommuniziert werden. Gerade auch über die sozialen Medien, und dass sie empfänglicher sind für die Propaganda islamistischer Akteure, ohne dass es ihnen auch großartig so wirklich bewusst ist, was für Akteuren sie auf den Leim gehen. Und auf der anderen Seite sehe ich aber auch einen muslimischen Mainstream, wenn wir jetzt zum Beispiel den organisierten Islam uns anschauen, die muslimischen Verbandsstrukturen, sei es in Österreich, in Deutschland oder in anderen europäischen Ländern, dass da halt gar keine kritische Auseinandersetzung damit stattfindet, was islamistische Akteure oder Kalifatsbewegungen wie die Hizb ut-Tahrir, die seit dem 7. Oktober sichtbarer denn je sind in Deutschland und in anderen europäischen Ländern, dass sie einerseits gar nicht mehr in der Lage sind, dort irgendeine Kritik oder eine andere Haltung zu kommunizieren, sondern statt ein Teil der Lösung zu werden, wovon man ja eigentlich davon ausgehen würde, weil diese Strukturen bezeichnen sich ja als Religionsgemeinschaften, und von einer Religionsgemeinschaft würde ich dann auch erwarten, dass sie sich halt bei solchen aktuellen Konfliktsituationen mäßigend einwirken auf ihre Community, sondern ich beobachte eher, dass diese Verbandsstrukturen eher statt ein Teil der Lösung eher ein Teil des Problems sind. Und das hat natürlich auch mit den Ursprüngen dieser Verbandsstrukturen zu tun, auch von der ideologischen Herkunft. Wenn wir uns die einzelnen Verbandsstrukturen uns anschauen, haben sie ja auch häufig eine ideologische Herkunft, die im politischen Islam zu verorten ist.
Das heißt, die Moscheeverbände in Deutschland gibt es ja keine Gesamtorganisation, so wie in Österreich die Islamische Glaubensgemeinschaft, die im Prinzip alle Muslime umfasst oder vertritt, zumindest offiziell. Das gibt es ja in Deutschland nicht.
Das heißt, das haben wir in Deutschland nicht, so wie es in Österreich halt
die Glauben. Die DITIB und etc. Genau. Das heißt, die Moscheeverbände und Vereine sind nicht mäßigend aktiv, dass, wie man es jetzt sieht, diesen unfassbaren Schub an Antisemitismus in Europa irgendwie entgegenzusteuern, sondern das Gegenteil ist der Fall, sagen Sie.
Ja, absolut. Also man kann sich die Äußerungen ja auch der Verbandsführung in Deutschland, sei es von DITIB, sei es von IGMG, sei es vom Zentralrat der Muslime, wenn wir uns die großen muslimischen Verbände in Deutschland uns anschauen, wie sie sich zum 7. Oktober positioniert haben. Und in den Tagen danach, dann waren ihre Pressemitteilungen und Aussagen gegenüber der Öffentlichkeit waren relativierender Natur. Man hat von beiden Seiten gesprochen. Man war nicht in der Lage, die Hamas als das zu bezeichnen, was sie ist, nämlich eine Terrororganisation. Also das waren Äußerungen, die sehr relativierend waren. Sie waren nicht in der Lage, die Hamas eben als auch Terrororganisation zu bezeichnen, sondern haben wie immer wieder auch, bis heute zieht sich das durch, darauf hingewiesen, dass der 7. Oktober ja nicht kontextlos stattgefunden hat. Und das waren alles Wortmeldungen, die nicht nur eine mäßigende Wirkung auf die muslimische Community hatten, sondern auch gegenüber der deutschen Öffentlichkeit haben sie kein gutes Bild abgegeben. Und das hat die Vorbehalte gegenüber diesen Verbandsstrukturen eher gestärkt, als dass sie vermindert hätten.
Jetzt gibt es aber natürlich, wie wir wissen, die unter Anführungszeichen Vorbehalte gegen Israel oder gegen den Staat Israel im Zuge des Gaza-Konflikts ja nicht nur unter Muslime, sondern mittlerweile muss man sagen, ein sehr breiter Teil der Öffentlichkeit, vor allem aus dem linken Spektrum, interessanterweise das sehr rechte Spektrum, sieht sich auf der Seite Israels, aber aus anderen Gründen eher, weil es antimuslimisch in die Richtung geht. Ist das für diese muslimischen Verbände auch eine Bestätigung, dass sie richtig liegen, wenn die breite Öffentlichkeit auch diesen Kurs einschlägt? Man sieht es ja bei den Demonstrationen oder jetzt dieser Brief von Künstlern etc., wo im Prinzip immer nur sehr oft Israel als Aggressor dargestellt wird, ob die Hamas eigentlich relativ gut wegkommt.
Ja, also das ist sehr interessant zu sehen. Also am 7. Oktober und den Monaten danach waren die muslimischen Verbände ja sehr zurückhaltend. Sie haben sich sehr relativierend geäußert und den 7. Oktober eher heruntergespielt. Die Hamas, wie gesagt, überhaupt nicht problematisiert. Aber grundsätzlich waren sie rhetorisch und in ihren Äußerungen sehr, sehr zurückhaltend. Aber als die muslimischen Verbände dann in den Monaten danach gemerkt haben, dass auch in der deutschen Öffentlichkeit die Stimmung kippt und dass gerade auch jenseits der muslimischen Community auch die aus dem linken politischen Spektrum immer mehr Menschen auf die Straßen gegangen sind und auch dass die generell die allgemeine gesellschaftliche Stimmung immer kritischer wurde gegenüber Israel oder gegenüber dem Vorgehen der israelischen Regierung im Gazastreifen, hat man beobachtet, dass die muslimischen Verbände dort mutiger geworden sind in ihren Wortäußerungen. Und irgendwann haben sie auch angefangen, von einem sogenannten Genozid zu sprechen, von einem Völkermord, der dort stattfinden würde. Und das hat die muslimischen Verbände, also dass die Stimmung in der deutschen Mehrheitsgesellschaft nach einem Jahr, nach dem 7. Oktober, angefangen hat zu kippen. Da haben die muslimischen Verbandsvertreter auch Mut gefasst, auch die Dinge auszusprechen, die sie davor innerlich gedacht haben, aber in der Öffentlichkeit nicht geäußert haben, weil sie natürlich von der Reaktion seitens der Politik oder Gesellschaft irgendwie Angst hatten. Und seitdem dominiert natürlich die ganz klar israelkritische Haltung, die wird ganz offen kommuniziert. Und das ist natürlich sehr interessant, dass man am 7. Oktober in den Wochen danach sehr zurückhaltend war in ihrer Kritik an der Hamas. Die war gar nicht zu hören. Man war nicht mal in der Lage zu sagen, dass die Hamas eine Terrororganisation ist. Aber als die Stimmung in der deutschen Mehrheitsgesellschaft anfing zu kippen, da war man auf einmal plötzlich doch in der Lage, eine sehr kritische Haltung einzunehmen, und zwar gegenüber der israelischen Regierung. Es ist ja auch völlig legitim. Und ich finde das auch gar nicht problematisch, wenn die muslimischen Verbände auch eine vernünftige, kritische Haltung gegenüber der israelischen Regierungspolitik einnehmen. Das ist ja völlig legitim. Aber es fällt doch jedem Beobachter auf, wenn muslimische Verbandsvertreter sehr unkritisch sind und sehr zurückhaltend sind, wenn es um eine Terrororganisation geht, und zwar um die Hamas, aber plötzlich ihre kritische Ader entdecken, wenn es um eine Kritik an einer israelischen Regierung gibt, die man ja kritisch sehen kann, aber die zumindest demokratisch legitimiert ist und dass es eine Regierung eines demokratischen Staates ist. Und es sagt sehr, sehr viel über den geistigen Zustand der muslimischen Verbandsstrukturen aus, dass sie sehr zurückhaltend sind, wenn es darum geht, eine Terrororganisation zu kritisieren. Aber sobald die deutsche Gesellschaft, die Stimmung in der deutschen Gesellschaft gekippt hat, sind sie auf einmal an der vordersten Front mit dabei, wenn es um Kritik an der israelischen Regierung geht. Und das sagt, glaube ich, das hat seine sehr viel Aussagekraft, wie die ideologische Ausrichtung dieser Verbandsfunktionäre der muslimischen Verbände ausschaut.
Sie haben in einem früheren Interview respektive in einem Buch geschrieben, dass es eine religionspolitische Zeitenwende brauchen würde hinsichtlich des Islam in Deutschland. Ist das jetzt in Betracht der Zeitspanne, wo Sie das geschrieben haben, vor ein paar Jahren, vor dem 7. Oktober, generell überhaupt noch möglich, dass es eine, wie Sie sagen, religionspolitische Zeitenwende geben kann?
Es ist definitiv möglich, aber es hängt in allererster Linie von uns Muslimen in Deutschland ab, aber auch von der Ausrichtung, religionspolitischen Ausrichtung der neuen Bundesregierung. Und bisher hat man davon noch nicht sehr viel mitbekommen. Es ist noch nicht so ganz klar, in welche Richtung die neue Bundesregierung religionspolitisch agieren wird, wenn es um das muslimische Leben in Deutschland geht. Bisher hat man da wenig Konkretes gehört. Klar, die Bundesregierung ist erst seit wenigen Monaten sozusagen in Kraft getreten. Das ist noch relativ früh. Deswegen kann man, glaube ich, in so einem frühen Stadium noch nicht so viel sagen, ob es da ein Umdenken geben wird in der Religionspolitik der neuen Bundesregierung. Aber man merkt natürlich schon eine gewisse Zurückhaltung, wenn es um die Rolle der Türkei geht. Bundeskanzler Merz hat in diversen Wortmeldungen in den letzten Wochen und Monaten immer wieder unterstrichen, dass die Türkei ein sehr, sehr wichtiger Partner von Deutschland sei. Und das stimmt natürlich auch ein Stück weit, migrationspolitisch, aber auch vor allem sicherheitspolitisch ist die EU, ist Europa, aber vor allem auch Deutschland in einer gewissen Abhängigkeit zur Türkei. Aber nichtdestotrotz, glaube ich, brauchen wir eine neue religionspolitische Ausrichtung bei uns hier in Deutschland. Man muss die religionspolitischen Fragen, die das muslimische Leben in Deutschland betreffen, in Deutschland klären, mit den deutschen Muslimen, gemeinsam mit der Bundesregierung und gemeinsam mit den Bundesländern. Und es kann nicht sein, dass die türkische Regierung und Erdogan über seine türkische Religionsbehörde Diyanet viel wirksamer ist religionspolitisch in Deutschland als wir deutschen Muslimen und unsere Bundesregierung. Da braucht es einen Wandel und ob dieser Wandel stattfindet oder nicht, hängt allein und einzig und allein von der Bundesregierung und uns deutschen Muslimen ab.
Vielleicht muss man das jetzt ein bisschen erklären. In Österreich ist es mittlerweile ein bisschen anders. Da hat man versucht, dass man die religiösen Verbindungen in die Türkei kappt. Das ist noch immer nicht ganz gelungen, aber zumindest ist man auf dem Weg dazu. In Deutschland werden, soweit ich jetzt informiert bin, die Imame noch immer in der Türkei ausgebildet und nach Deutschland geschickt. Und es gibt keine, unter Anführungszeichen, wirkliche Imamausbildung in Deutschland, was sich in Österreich ein bisschen verändert hat. Das heißt, da ist Österreich offensichtlich ein bisschen weiter. Ich habe mir selbst das Koalitionsprogramm, Regierungsprogramm angesehen in Deutschland. Und da kommt das eigentlich gar nicht vor. Es kommt auch nicht das Wort, soweit ich es auswendig weiß, politischer Islam vor. Und trotzdem, wenn man jetzt nach Deutschland schaut, angefangen von den Social Media Accounts diverser Hassprediger mit Hunderttausenden mit Klicks und Millionen Zugriffen, ist es doch sehr erstaunlich, dass es hier offenbar kein wirkliches politisches Bewusstsein gibt, um das diese Diskussion zu starten. Ist es auf der einen Seite Feigheit oder ist es einfach Ignoranz oder glaubt man, dass man einfach so durchkommt?
Ja, es gibt da natürlich keine einfache Antwort darauf und ich glaube, es spielen verschiedene Punkte mit hinein. Meine Beobachtung ist, dass es einerseits an einem Problembewusstsein mangelt. Gerade seit dem 7. Oktober bemerkt man das noch verstärkter als davor, dass gerade in den sozialen Medien es eine massive Einflussnahme gibt von islamistischen Akteuren, vor allem auf junge Muslime. Da ist eine enorme Enthemmung in der Rhetorik zu bemerken und es bleibt nicht nur auf die sozialen Medien begrenzt, sondern über diese Indoktrination, über die sozialen Medien schaffen es auch islamistische Akteure verstärkt, die jungen Menschen auch zu mobilisieren. Das haben wir bei unterschiedlichen Demonstrationen in den letzten 2 Jahren gesehen, dass so eine Kalifatsbewegung wie die Hizb ut-Tahrir, die eigentlich seit 2003 in Deutschland verboten ist, einfach mehrere tausend junge Menschen in Hamburg, in Berlin und auch in anderen Städten mobilisieren konnte. Das zeigt, dass die Radikalisierung vor allem in den sozialen Netzwerken stattfindet. Und es gibt zwar einen großen Bereich an Präventionsprojekten zum Phänomenbereich Islamismus, aber diese ganzen Präventionsprojekte erreichen kaum die eigentlich relevante Zielgruppe. Von daher glaube ich, muss die Politik diese neuen Entwicklungen der letzten Jahre, die, wie islamistische Akteure heute agieren, nämlich über TikTok, über Telegram, über Instagram. Dementsprechend muss man auch die Präventionsstrategie, die Präventionsprojekte, die vor 10, 15 Jahren gestartet sind, neu justieren. Man muss diese Präventionsprojekte, die es im Phänomenbereich Islamismus gibt, vor allem kritisch evaluieren. Inwiefern erreichen sie überhaupt noch die relevante Zielgruppe? Oder muss man heute die Präventionsarbeit im Bereich Islamismus nicht komplett neu aufstellen? Und ein anderes Problem ist, dass wir gerade in diesem Projektbereich Islamismus es nicht selten auch mit Akteuren zu tun haben, die zwar angeblich Projekte zur Islamismusprävention betreiben, aber im Kern Islamismusrelativierung betreiben. Und auch das ist in den letzten Jahren immer wieder aufgefallen. Und deswegen muss, glaube ich, gerade dieser ganze Präventionsbereich neu aufgestellt werden. Man muss da viel kritischer in den Blick nehmen, welche Akteure sind da eigentlich in diesen Präventionsprojekten unterwegs. Verfolgen sie wirklich das Ziel, Islamismusprävention zu betreiben? Oder sind da unter dem Deckmantel Islamismusprävention eher Akteure unterwegs, die eher Islamismus relativieren wollen mit Verweise auf antimuslimischen Rassismus zum Beispiel? Also das ist ein Bereich, den die Politik, glaube ich, komplett auf neue Füße setzen muss. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, gibt es auch eine sehr naive Herangehensweise, wenn es um die muslimischen Verbandsstrukturen geht. DITIB ist der mit Abstand größte muslimische Verband in Deutschland mit über 900 Gemeinden und der Einfluss Ankaras ist immens auf diesen muslimischen Verband DITIB. Die Imame in den DITIB-Moscheen, die sind türkische Staatsbeamte. Und selbst wenn sich die DITIB als deutsche Religionsgemeinschaft bezeichnet, sind es türkische Staatsbeamte, die sozusagen die Grundlinien der DITIB in Deutschland bestimmen. Die Kontrolle ist sehr intensiv und DITIB ist seit ihrer Gründung vor 40 Jahren ein Instrument der türkischen Außenpolitik und der türkischen Diaspora-Politik. Das hat sicherlich vor der Regierungszeit Erdogans nicht so die negativen Aspekte gehabt oder negative Auswirkungen gehabt. Aber spätestens seitdem Erdogan an der Macht ist in der Türkei, sieht man, dass man mit so einer DITIB es nicht schaffen wird, religionspolitisch in eine vernünftige Richtung zu navigieren, weil eine deutsch-muslimische Identität, eine deutsch-muslimische Religionsgemeinschaft, die nicht ein Instrument einer ausländischen Regierungspolitik oder Regierungsagenda ist, das wird man mit dem derzeitigen Zustand der muslimischen Verbände nicht erreichen. Und da, glaube ich, braucht es ein Bewusstsein dafür in der Politik und vor allem auch eine Strategie, wie man die Einflussnahme aus dem Ausland stärker eindämmen kann.
Jetzt möchte ich ein Zitat machen von der Berliner Integrationsbeauftragten Günter Baltschi, die aus Berlin neu kommen kann, und die sagt in einem Interview mit dem Spiegel, das letzte Woche geführt worden ist, Religionskritik in Deutschland endet dort, wo es um den Islam geht. Das ist nicht hinnehmbar. Sehen Sie das auch so?
Ja, also es trifft es sehr gut auf den Punkt. Also wenn es um Religionskritik in anderen Kontexten geht, ist ja gerade das linke politische Lager eigentlich immer sehr leidenschaftlich mit dabei. Aber wenn es um Kritik an muslimischen Strukturen geht, wenn es um Kritik an muslimischen Religionsvorstellungen geht, dann kommt natürlich immer sehr, sehr schnell, wird die Rassismuskarte gezogen. Und selbst ich als gläubiger Muslim, und ich bezeichne mich ja ganz bewusst auch, dass ich ein gläubiger Muslim ist, mir ist mein Glaube wichtig und deswegen äußere ich oder artikuliere ich ja auch meine Kritik, dass ich als deutscher Muslim ein Problem damit habe, dass meine religiöse Community in Deutschland, die deutsch-muslimische Community in Deutschland, nicht der Fußabtreter einer AKP-Regierungspolitik von Erdogan sein kann oder dass wir für seine politische Agenda sozusagen herhalten müssen. Und gerade auch nach dem 7. Oktober, wenn ich als gläubiger Muslim in der Öffentlichkeit mich kritisch mit eben Antisemitismus in muslimischen Milieus mich auseinandersetze und auch mit diesem Problemphänomen, das ist in islamistischen Milieus Akteure gibt, die ihren Antisemitismus durchaus religiös legitimieren. Dazu muss ich ja in allererster Linie als gläubiger Muslim in der Lage sein, dazu eine kritische Haltung formulieren zu dürfen. Und es ist immer wieder sehr erstaunlich zu beobachten, dass gerade so Akteure aus dem linken politischen Lager mir dann zum Vorwurf machen, also mir als gläubigen Muslim zum Vorwurf machen, dass ich antimuslimische Ressentiments bedienen würde. Also ein Akteur aus dem linken politischen Milieu, der null Bezug hat zu muslimischer Religiosität, will mir als gläubigen Muslim vorschreiben, welche Kritik ich denn noch äußern darf oder nicht. Und das, glaube ich, zeigt die Absurdität dieser Realität, glaube ich, sehr, sehr gut zusammen. Ja.
Jetzt gibt es ja nicht nur sehr viele türkische Muslime in Deutschland, sondern mit der Flüchtlingsbewegung 2015 viele Syrer, Libanesen, Afghanen etc. Wie hat sich da das muslimische Bild in Deutschland verändert, also von der muslimischen Gesellschaft? Also wie kann man das irgendwie messen oder erörtern? Also wenn man jetzt, ich nehme jetzt wieder Berlin durch Neukölln geht, hat sich das natürlich die letzten 10 Jahre komplett geändert oder in großen Städten. Das heißt, es gibt neue Akteure, es gibt neue Vereine, es gibt neue Bewegungen. Wie lässt sich das festmachen?
Also wenn wir, klar, natürlich durch die Flüchtlingsbewegungen, gerade seit 2015, sind natürlich sehr, sehr viele Muslime, aber nicht nur Muslime, aus Syrien kamen ja auch zum Beispiel Jesiden oder eben auch Syrer, die jetzt nicht religiös muslimisch sind, aber es kamen natürlich sehr viele Muslime auch durch die Fluchtbewegungen seit 2015 aus Syrien, aus Afghanistan, aus anderen Ländern. Und das hat natürlich die Zusammensetzung der muslimischen Community in Deutschland grundsätzlich verändert. Nichtsdestotrotz ist die muslimische Community in Deutschland immer noch sehr stark geprägt von türkeistämmigen Muslimen. Und wenn wir vor allem uns das organisierte religiöse Leben, muslimische Leben in Deutschland uns anschauen, also eben die Moscheegemeinden, dann spielen die türkisch geprägten muslimischen Moscheeverbände immer noch eine sehr zentrale Rolle, weil sie natürlich die übergroße Mehrheit der Moscheegemeinden organisieren und verwalten. Aber was man sieht, zum Beispiel auch bei den wöchentlichen Freitagsgebeten, sozusagen das Highlight der Woche des muslimisch-religiösen Lebens, wenn sie in eine Dittik-Moschee in einer Großstadt zum Beispiel zum Freitagsgebet in eine Dittik-Moschee gehen, dann sehen sie durchaus, dass die Gemeinschaft, die am Freitagsgebet teilnimmt, nicht mehr zu 80% aus Türkeistämmigen besteht, sondern in den letzten Jahren der Anteil der nicht türkischstämmigen Muslime selbst in den Dittik-Moscheen zugenommen hat. Also man sieht dort syrische Muslime, afghanische Muslime. Also die Zusammensetzung gerade bei den Freitagsgebeten hat sich schon sehr verändert, gerade auch in den Großstädten. Aber das hat nicht automatisch zu einer Veränderung dieser Moscheegemeinden gesorgt, sondern die Moscheegemeinden, gerade die türkisch geprägten Verbände, werden immer noch von Funktionären und auch in den einzelnen Moscheegemeinden vor Ort, diejenigen, die dort sich im Vorstand, in der Gemeindearbeit engagieren, das sind immer noch zu 99% türkeistämmige Menschen. Und die syrischstämmigen, afghanischstämmigen Muslime, die jetzt von Freitagsgebet zu Freitagsgebet vielleicht diese Gemeinde aufsuchen, sind nur Konsumenten. Sie gehen hin, beten das Freitagsgebet, verstehen vielleicht kaum mehr die Predigt, weil es keine deutschsprachige Predigt gibt, und konsumieren, verrichten das Gebet und sind wieder weg. Also sie sind nicht wirklich ein lebendiger Bestandteil des Gemeindelebens. Und es entstehen zwar auf Basisebene auch neue Vereine und vielleicht auch kleinere neue Gemeinden eben von syrischen Muslimen, die neu nach Deutschland dazugekommen sind, aber die sind noch nicht so wirklich. Die Anzahl dieser neuen Gemeinden, die sich da entwickelt haben seit dieser Fluchtbewegung, sind jetzt keine relevante Größe, bisher noch nicht. Das wird sich sicherlich in den nächsten Jahren sicherlich noch verändern, aber gerade wenn es um das organisierte religiöse Leben geht, hat es da noch nicht so eine große Veränderung gegeben.
Würden Sie sagen, das ist ein bisschen eine Pauschalierung oder Verallgemeinerung, dass die muslimische Community generell in den vergangenen Jahren konservativer geworden ist? Und gleich die zweite Frage anschließend, oder ist diese konservative bis fundamentalistische Gruppierung nur lauter und die schweigende Mehrheit sind eigentlich liberale und säkulare Muslime, die sich nicht zu Wort melden und mit dem alles nichts zu tun haben?
Also ich würde das, das ist sehr, ich würde das versuchen zu differenzieren. Also es gibt durchaus Entwicklungen, die in ganz unterschiedliche Richtungen gehen. Wir haben natürlich Akteure wie die Hizb ut-Tahrir, die in den letzten 2 Jahren so eine Sichtbarkeit und so eine Reichweite erreicht hat, also diese verbotene Kalifatsbewegung Hizb ut-Tahrir, die sie in den letzten 20, 30 Jahren in Deutschland nie hatte. Das haben sie vor allem auch über ihre sehr professionelle Arbeit in den sozialen Medien erreicht, und sie bleiben aber nicht nur in den sozialen Medien, sondern sie schaffen es auch, das ins reale Leben sozusagen zu transferieren. Da ist schon eine gewisse neue Dynamik, und es gibt auch eine neue Generation von salafistischen Predigern, die eben nicht so agieren wie Pierre Vogel in den 2000er Jahren, sondern die auch an aktuelle jugendkulturelle Trends andocken. Also eine ganz andere neue Generation, die eine modernere Herangehensweise hat. Da sieht man eine Entwicklung, die sehr problematisch ist, die junge Menschen viel besser erreicht, viel besser auch rekrutieren kann. Aber auf der anderen Seite sieht man auch, und das ist vielleicht, wird das von der Gesamtgesellschaft oder auch von der Öffentlichkeit kaum bis gar nicht wahrgenommen, sieht man aber auch Muslime, vor allem junge Muslime der dritten, vierten Generation, die vielleicht in Strukturen, in Moscheestrukturen wie DİTİB oder Milli Görüş oder anderen konservativ geprägten muslimischen Verbandsstrukturen sozialisiert worden sind, auch von ihrem Elternhaus her oder in ihrer Jugend, sozusagen ihr religiöses Wissen sozusagen in den Moscheegemeinden dieser Verbände erlernt haben, aber die in einem späteren, in ihrem Erwachsenenleben durchaus eine selbstkritische Auseinandersetzung auch hineingegangen sind und so ein Reflexionsprozess stattgefunden hat. Und ich sehe vermehrt, gerade in der dritten, vierten Generation, junge Muslime zwischen 25 und 40, die sozusagen aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen im Gemeindeleben und generell auch die ganzen Debatten der letzten 20 Jahre und durch diesen Reflexionsprozess eine sehr gewisse in eine gewisse selbstkritische Auseinandersetzung hineingegangen sind und sich ein Stück weit teilweise auch sehr radikal emanzipiert haben von diesem Religionsverständnis, was sie in diesen Gemeinden der DİTİB, Miligöriş oder anderer konservativ geprägter Verbandsstrukturen sich enorm emanzipiert haben. Das ist nicht so sichtbar, nicht so wahrnehmbar, wie jetzt solche islamistischen Akteure wie die Kalifatsanhänger oder Anhänger von salafistischen Predigern, aber die gibt es durchaus und man muss, glaube ich, Räume schaffen, um diese Menschen, die diese Emanzipation sozusagen mit diese selbstkritische Auseinandersetzung und diese Emanzipation, die bei ihnen stattgefunden hat, dass man denen vielleicht einen Rahmen schafft, wo diese Menschen vielleicht zusammenkommen können und vielleicht auch sich organisieren können. Das ist natürlich aber eher Zukunftsmusik, aber diese Entwicklung gibt es durchaus und das sind nicht gerade wenige Leute.
Genau, das wäre meine Frage gewesen, ob das mehr werden, weil derzeit ist es ja so, und das werden Sie ja auch bestätigen können, dass im Prinzip, Sie haben Sie gesagt, die Salafisten und Islamisten sehr laut sind und eigentlich den Islamdiskurs, respektive den Islam, das Islambild prägen, was ja auch bedingt, dass das Bild des Islam nicht das allerbeste ist in der breiten Öffentlichkeit. Und die Frage ganz einfach ist, wenn die sogenannte, es wird immer sehr leicht gesagt, die sogenannte schweigende Mehrheit ein bisschen lauter wäre und sagt, okay, das hat nichts mit uns zu tun, mit dem wollen wir nichts zu tun haben,
ja,
wo sich das Bild komplett drehen würde.
Ich glaube, ich wäre sehr vorsichtig damit, von Mehrheiten zu sprechen. Ich sehe aber nur, dass es diese zwei unterschiedlichen Entwicklungsrichtungen gibt. Das sind natürlich auch meine subjektiven Beobachtungen. Ich würde das gar nicht so wirklich quantifizieren, ob das die eine, die Mehrheit ist oder nicht. Aber das, was ich aber als problematische Entwicklung wahrnehme, ist, dass bis in den muslimischen Mainstream hinein so ein identitäres Religionsverständnis zunimmt. Also wir haben zwar diese ganz offen als islamistische Akteure auftretenden Personen und Gruppierungen, bei denen weiß man ja, wo man dran ist. Also da ist ja alles klar und sie machen ja auch gar keinen Hehl daraus, wenn die Anhänger der Hizb ut-Tahrir in Hamburg auf die Straßen gehen. Tun sie ja nicht so, als ob sie aufrechte Demokraten wären, sondern sie sagen, wir halten nichts von Demokratie, wir halten nichts von demokratischen Wahlen, wir halten nichts von einem Rechtsstaat, wir wollen das Kalifat. Da weiß man ja, wo man dran ist. Und bei Salafisten weiß man es auch, wo man dran ist. Aber ich sehe auch bei konservativ geprägten Muslimen, die vielleicht kein grundsätzliches Problem mit Demokratie an sich haben. Man kann ja durchaus ein konservatives Religionsverständnis für sich selber ausleben. Ist ja alles völlig legitim. Aber ich sehe bis in den muslimischen Mainstream so eine Dynamik, die sich in den letzten 2-3 Jahren entwickelt hat, dass gerade junge Muslime so eine Trotzhaltung einnehmen und sich so eine Art Wagenburg-Mentalität verbarrikadieren, sich zurückziehen und ein Hauptmotiv ist, ihre muslimische Identität gegenüber einer vermeintlich feindlich gesinnten deutschen Öffentlichkeit, deutsche Politik, deutsche Medien, ihre muslimische Identität gegenüber diese Umwelt sozusagen zu verteidigen. Und das verhärtet sich zu so einem identitären Islamverständnis, was es sehr schwierig macht, irgendwie noch Zugang zu finden zu diesen jungen Menschen und was es islamistischen Akteuren sehr einfach macht, diese junge Klientel für ihre ideologische Agenda zu rekrutieren. Und gerade dieses Identitäre, das müssen wir aufbrechen, da sind die Muslime in der Verantwortung, die muslimische, deutsch-muslimische Community, wenn es so etwas gibt. Also ich gehe von einem Idealzustand aus. dass man ein positives deutsch-muslimisches Verständnis diesem identitären Wagenburg-Mentalität entgegenzusetzen und dass wir als deutsche Muslime die deutsche Gesellschaft, die deutsche Politik, die deutsche Öffentlichkeit, die deutschen Medien nicht als Feind markieren, sondern diese Gesellschaft als unsere Gesellschaft wahrnehmen. Und da, glaube ich, haben wir noch sehr, sehr viel zu tun.
Ja, das ist diese Identitätsfrage ist natürlich ein riesengroßes Problem. Ich habe ja selbst für mein Buch recherchiert und mit sehr vielen Personen gesprochen. Und es ist doch erstaunlich, dass Salafisten und Islamisten so in diesen Mainstream hineinstrahlen können mit ihren Botschaften, so wie sie es gesagt haben, gegen den Westen, gegen Medien, gegen eine westliche oder liberale aufgeklärte Gesellschaft, um ihre eigene Identität zu stärken. Jetzt gibt es auf politischer Seite, ich spreche jetzt mal von Österreich, Versuche des politischen Islam, was auf Social Media betrifft, der ja mittlerweile zum Tsunami sich ausgewachsen hat, in irgendeiner Form zu stoppen, sei es mit einem Verbot von Social Media Accounts wie TikTok oder Instagram unter 16 Jahren. Cem, in Deutschland ist es gerade gefordert worden. Auf der anderen Seite macht Österreich Plan, den Hasspredigerregister zu machen, um das alles einzudämmen. Es gibt in Europa diesen Digital Service Act, aber irgendwie gibt es eigentlich keine Rezepte, um hier dagegen anzugehen. Ich gebe zum Beispiel Abul Bara, kennt jeder, ein islamistischer Prediger, sehr erfolgreich, soll auch einige vermeintliche Terrorverdächtige in Österreich beeinflusst haben. Der sagt in einem jüngsten Video auf die Frage, ob man sich beamten lassen soll als Lehrer. Und er sagt, nein, das ist ein Problem. Und warum ist es ein Problem? Weil dann müsste man auf die Verfassung schwören. Und der sagt das ganz einfach, ja. Das geht durch unter Religionsfreiheit und Meinungsfreiheit, aber auf der anderen Seite ist es ja eigentlich staatsgefährdend, sowas zu sagen öffentlich. Und trotzdem gibt es keine gesetzliche Handhabe, um gegen diese Prediger in dieser Form vorzugehen. Die wissen natürlich, wo die roten Linien zum Strafrecht sind, aber müsste man diese roten Linien hinsichtlich des politischen Islams, gilt ja nicht nur Rechtsextremismus etc., also alle extremistischen Formen, die auf Social Media vorkommen. Aber dezidiert bei diesem Fall, wo einer sagt, nein, du darfst nicht Lehrer werden, weil du müsstest auf die Verfassung schwören in dem Land, wo du eigentlich Staatsbürger bist. Das ist doch eigentlich staatsgefährdend, wenn man es genau nimmt. Sehen Sie das so?
Also zumindest ist das eine sehr problematische Haltung, die vor allem sehr, sehr jungen Menschen ja eingeimpft wird. Gerade die meisten Zuhörer von Abul Bara sind ja wirklich 13, 14, 15, 16, 17-jährige junge Menschen und die natürlich mit solchen markigen Sprüchen sehr, sehr frühzeitig auch geprägt werden von einem Religionsverständnis, die im Grunde genommen antidemokratisch ist und dieser Gesellschaft feindlich gesinnt ist. Es ist immer sehr einfach zu sagen, okay, es gibt islamistische Propaganda-Accounts, es gibt Prediger, die sehr problematische Dinge verbreiten und auch den Jugendlichen sozusagen eintrichtern. Und wir müssen jetzt alle verbieten. Also mit Verboten wird man alleine nicht zurechtkommen. Es wäre ja schön, wenn das so einfach wäre. Man muss natürlich geltende Gesetze konsequenter umsetzen, konsequenter anwenden. Es ist zum Beispiel, ich habe ja dieses Beispiel ja auch eben genannt, die Hizbut Tahrir-Bewegung ist seit 2003, seit über 20 Jahren in Deutschland verboten. Und die Verfassungsschutzberichte in Deutschland, auch der unterschiedlichen Bundesländer, sagen ganz klar, die Plattformen Generation Islam, Muslim Interaktiv und Realität Islam sind Plattformen dieser verbotenen Hizbut Tahrir-Bewegung. Und obwohl es dieses Verbot seit 2003 gibt und obwohl diese Plattformen unter diesen neuen Plattformen, diese Gruppierung stärker denn je agiert und in den letzten Jahren massiv an Reichweite gewonnen hat, können sie immer noch agieren, wie sie wollen. Und sie sind ja nicht nur in den sozialen Medien, sondern sie organisieren auch Demonstrationen. Gerade nach dem 7. Oktober unzählige Demonstrationen organisiert. Und da fragt man sich natürlich schon, wenn es ein Betätigungsverbot gibt, was man nicht durchsetzt, was für einen Wert hat dann noch dieses Betätigungsverbot und warum soll eine islamistische Gruppierung, die betroffen ist von so einem Betätigungsverbot, den deutschen Rechtsstaat noch ernst nehmen? Also da muss man natürlich viel konsequenter durchgreifen, aber auf der anderen Seite, man kann Plattformen verbieten, es wird am nächsten Tag 10 neue Plattformen entstehen. Also mit reinen Verbotsstrategie wird es nicht funktionieren. Man muss viel konsequenter sein. Das Islamische Zentrum Hamburg, es ist seit 30 Jahren bekannt, dass es ein Ableger des Mullah-Regimes aus Teheran ist. Aber erst letztes Jahr wurde das IZH verboten. Und erst nach enormen politischem Druck. Und es hätte aber auch mit derselben Begründung schon vor 10 Jahren längst hätte verbieten werden sollen, müssen.
Aber und warum ist die Politik so lasch?
Es fehlt der politische Wille und vor allem hat man eine große Zurückhaltung, weil man irgendwie diese Strategie verfolgt, die man auch lange Jahre mit Putin verfolgt hat. Wandel durch Handel. Dieselbe Strategie ist mit Putin krachend gescheitert. Und es ist mit dem Iran krachend gescheitert und dieselbe Strategie verfolgt man auch mit Erdogan und auch dort wird es krachend scheitern. Der Unterschied ist nur, wir haben ja hier in Deutschland eine sehr große türkeistämmige Community. Also die Auswirkungen davon werden intensiver sein als die Auseinandersetzungen oder das Scheitern dieser Strategie, Wandel durch Handel oder Wandel durch Nähe, jetzt mit Putin und Iran. Also deswegen glaube ich, diese politische Naivität, diese politische Zurückhaltung im Umgang mit autokratischen Regimen, die muss endlich Geschichte werden und man muss gegenüber islamistischen Akteuren alles Erdenkliche, was rechtsstaatlich legitimierbar ist, was rechtsstaatlich umsetzbar ist, das muss man gegen islamistische Akteure auch konsequent, muss man viel konsequenter durchgreifen. Wenn es Betätigungsverbote gibt, dann muss man neuere Plattformen, unter denen diese verbotenen Organisationen plötzlich anfangen zu agieren, erfolgreicher denn je, da muss man dagegen vorgehen. Ansonsten wird man als Rechtsstaat nie respektiert werden. Aber allein das wird nicht reichen. Wir brauchen auch eine positive Strategie. Wie können deutsche Muslime gemeinsam mit den politischen Verantwortlichen hier in Deutschland Strukturen etablieren, die eben nicht für Abhängigkeiten von ausländischen Akteuren stehen, sondern die für ein deutsch-muslimisches Religionsverständnis stehen, die nicht ein Problem für unsere Gesellschaft sind, sondern die sich einsetzt, dass es das Zusammenleben in unserer Gesellschaft besser wird und dass die Muslime auch einen positiven Beitrag zu diesem gesellschaftlichen Zusammenleben leisten. Und diese Strategie braucht es auch, alleine mit Verboten, alleine mit den allen Möglichkeiten des Rechtsstaats durchgreifen, absolut. Da muss man die Naivität ablegen, man muss da viel konsequenter agieren, aber man muss eben auch den jungen Muslimen auch signalisieren, das ist eure Gesellschaft und lass uns hier gemeinsam eine selbstverständlich deutsch-muslimisches Leben hier den Raum dafür schaffen, so dass ihr das Gefühl habt, das ist eure Gesellschaft. Und das ist, glaube ich, das würde den islamistischen Akteuren und auch den türkischen nationalistischen Akteuren ein sehr wichtiges Instrument, Werkzeug aus der Hand nehmen. Weil all diese Akteure, nehmen wir die türkischen rechtsextremen Grauen Wölfe, nehmen wir die Kalifatsideologen, nehmen wir die ganz unterschiedlichen islamistischen Akteure. Was impfen sie den jungen Muslimen ein? Wenn du ein richtiger Muslim sein willst, dann musst du so sein wie wir, weil du wirst nie von den Deutschen, in Anführungsstrichen, du wirst nie akzeptiert werden. Die werden dich nur dann akzeptieren, wenn du dich von deiner Religion abgesagt hast, wenn du dich von deiner Religion sozusagen losgesagt hast. Und dieses Narrativ muss man, glaube ich, viel aktiver entgegenwirken. Und das ist, glaube ich, auch ein Schlüssel, Instrument, um wirklich die islamistische Propaganda auch wirksam entgegenzuwirken.
Dann hoffen wir, dass das auch gelingen kann in dieser sehr aufgeheizten Stimmung derzeit. Herr Duvetin, ich bedanke mich für das sehr ausführliche und spannende Gespräch. Ich hoffe, wir hören uns in den nächsten Wochen wieder mal. Danke.
Vielen Dank.
MENAWATCH, der unabhängige Nahost-Think-Tank. Besuchen Sie auch unsere Website. Dort finden Sie täglich neue aktuelle Berichte und ausführliche, wissenschaftlich fundierte Hintergrundanalysen zur Geschichte und Gegenwart der MENA-Region.
Eine Produktion von MENAWATCH, dem unabhängigen Nahost-Think-Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.